Ich freue mich, heute Morgen in eurer Mitte zu sein und euch das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Über meine Stimme brauche ich nichts zu sagen, das könnt ihr selber interpretieren. Ich werde trotzdem versuchen, eine lebendige Predigt zu halten und uns Jesus Christus lieb zu machen und uns für die kommende Woche den Rücken zu stärken, dass unser Leben ein Wohlgeruch für Jesus Christus ist. Wir versammeln uns am Sonntag, um an Jesus zu denken. Nicht um Lieder zu singen, nicht um eine Predigt zu hören, nicht um im Besonderen selbst auferbaut zu werden. Das sind alles Nebenerscheinungen eines Gottesdienstes. Aber das Volk Gottes versammelt sich am Sonntag, um Jesus Christus die Ehre zu erweisen. Ihn zu erheben, ihm zu danken, der Freude Ausdruck zu geben, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, dort passieren dann Dinge, die unseren inneren Menschen auferbauen und uns zu dem machen, was Gott will. Die Gemeinschaft im Wort, wir haben jetzt in der Lobpreiszeit unsere Stimmen zu Gott erhoben und ihm gesungen. Und in der Predigt erwarten wir, dass Gott jetzt kommt und zu uns redet und uns auch Antworten auf unsere Fragen gibt. Die Predigt soll deinen und meinen Glauben stärken. Und wenn sie das nicht tut, war sie unter Umständen trotzdem gut, rhetorisch, aber inhaltlich eigentlich ein Versagen. Predigt, Wort Gottes soll den Glauben stärken. Und das ist die Latte, an der wir die Gottesdienste messen. Und ich bin gespannt, wie es euch geht nach diesem Gottesdienst. Ob ihr sagt, mein Glaube wurde gestärkt, gefestigt durch die Anbetung und durch das Wort. Der heutige Predigttext steht in der Bergpredigt. Die Bergpredigt, sagt man so, ist so etwas wie die Verfassung des Reiches Gottes, sind die Eckpunkte dessen, was Jesus sagt, das in seinem Reich zählt. Diese Kapitel 5 bis 7 in dem Matthäus-Evangelium. Und der Predigttext, vorgegeben heute Morgen von unserem Pastor Ueli Willen, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch mit all dem anderen versorgen. Das ist der Text aus der Guten Nachricht Übersetzung. So vor 30 Jahren hätte ich diesen Text gepackt und gedacht, das ist jetzt wirklich das Wort, um der Gemeinde zu sagen, was Sache ist. Hey, ihr da unten sucht und arbeitet und gebt euer Bestes für das Reich Gottes und die anderen Dinge lasst Gottes Sorge sein. Man kann diesen Satz sehr leicht missbrauchen und den Leuten sagen, was sie tun sollen. Sagen kann man das gut auf der Kanzel, aber ob es im eigenen Leben umgesetzt wird, das ist ja die große Frage. Es ist mir immer noch ein Anliegen. Das war einer meiner Lieblingsverse, als ich ein junger Christ war. Und vielleicht ist es noch heute einer meiner Lieblingsverse, aber heute würde ich ihn nicht mehr so schnell als Predigttext auserwählen. Ueli hat ihn mir zugeordnet und jetzt ist er da und ich werde einige Dinge darüber sagen. Aber es ist schon ein gefährlicher Satz. Anspruch ist da in erster Linie. Hey, suche zuerst oder trachte zuerst oder setze alles daran. Ja, das ist einfach zu sagen. Es ist sehr interessant, dass in Matthäus Kapitel 6, das mittlere Kapitel der Bergpredigt, der Schwerpunkt fast eines ganzen Kapitels auf der Sorge ist, die wir Menschen haben. Wir Menschen, wir sorgen uns um Kleidung, um die Versorgung nach dem Leib und was wird aus mir und wo gehe ich hin und was ist und was wird und eigentlich sagt ein ganzes Kapitel, sagt Jesus, in meinem Reich ist Sorge kein Thema. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wer von euch macht sich noch Sorgen, würde ich erwarten, keine Hand zu sehen, wenn ihr ein Christ seid. Denn Christen sorgen sich nicht. Sie wissen, der Herr im Himmel sorgt. Die Füchse haben Höhlen und die Spatzen und die Blumen, die Lilien, die blühen und sie tun nichts dazu und Gott gibt ihnen alles. Und dann sagt er, und ihr Menschen, glaubt ihr nicht, dass wenn ich schon die Tiere und die Blumen kleide, schöner als Salomo, dass ich euch nicht alles gebe, was ihr braucht, ihr, die ich euch besonders liebe, die ihr mir besonders wichtig seid. Da sagen wir ja, aber unser Leben beweist so oft, dass das nicht unsere Denkweise ist. Dass die Sorge um unser tägliches Leben vor dem Reich Gottes kommt. Sorgt nicht. Vers 33 ist dann eigentlich der Höhepunkt dieses Kapitels. Trachte zuerst, suche zuerst nach Gott und nach seinem Reich. Es gibt in der Bibel 3 bekannte Predigten von Jesus. Lange Predigten. Die Bergpredigt, 3 Kapitel. Dann gibt es die Ölbergpredigt, ist 2 Kapitel, Matthäus 24 und 25. Immer wieder rief Jesus seine Jünger zu sich auf einen Berg, Ölberg oder der Berg der Seligpreisungen. Und dann noch die dritte Predigt, wo Jesus seine Jünger zu sich nimmt vor seinem Tod am Kreuz von Golgatha. Und in den Kapiteln 13 bis 16 eigentlich seine Jünger auf seinen Abschied vorbereitet und anlehrt. Und diese Predigt heute ist aus der Bergpredigt. Es geht in diesem Kapitel auch, um den Zusammenhang etwas darzustellen. In diesem Kapitel 6 ist ja eine ganz bekannte Aussage von Jesus gemacht. Ich denke, dass die meisten es wissen. In Kapitel 6 ist das Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrt. Sie beten, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt er ihnen, so sollt ihr beten. Und eigentlich ist dieses Gebet auch eine Zusammenfassung der Bergpredigt und auch eine Zusammenfassung des Gottesdienstes heute. Und Jesus sagt, unser Gebet soll so formuliert werden, wir richten uns an Gott als den Vater. Für Gottes Kinder ist Gott nicht weit weg, sondern er ist der Vater. Zu ihm kann ich kommen, mit ihm kann ich reden, ihm kann ich als Kind meine Sorgen, meine Ängste, all das, was ich nicht im Griff habe, anvertrauen. Ich vermag nicht, aber ich muss auch nicht, denn ich bin Gottes Kind. Gott, er kann und er mag. Darum unser Vater. Und dann soll der erste Satz, oder die zweite Bitte oder erste Bitte, wie man es immer anschaut, geheiligt werde dein Name. Wisst ihr, ich muss es ohne Umschweife bekennen, ich lege viel Wert auf einen guten Namen. Und es tut mir weh, wenn mein Name irgendwo kritisiert wird oder meine Person kritisiert. Es tut immer weh, Kritik tut immer weh. Aber manchmal brauche ich Kritik. Und ich bin froh für aufrichtige Kritiker, die haben mir im Leben viel mehr geholfen als Menschen, die mir nur so oberflächlich ein Lob zugesprochen haben. Also, geheiligt werde dein Name, Gott, nicht ich. Ich darf mich stumm hinstellen, weil ich dir gehöre. Ich muss nicht erscheinen als eine Persönlichkeit. Ich muss nicht etwas darstellen. Ich muss kein Held sein. Ich sage, nein, Herr, du im Himmel oben, dein Name soll geheiligt werden. Mein Leben soll von dir reden. Wenn Menschen mich sehen, sollen sie sagen, ja, der Christian. Dann sollen sie sagen, sein Gott, das ist ja ein fantastischer Gott, wie der für ihn sorgt. Wie er ihm hilft und zur Seite steht. Und dann, dein Name werde geheiligt und dann, dein Reich komme. Ja, wann komme ich an die Reihe? Jetzt soll noch Gottes Reich kommen. Jetzt könnte man ja aus jedem Gebet, aus jeder Bitte eine Predigt machen. Und dann noch, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, Herr, habe ich keinen Willen? Habe ich nichts zu sagen? Ich möchte so viele Dinge. Und jetzt soll ich beten, Herr, dein Wille geschehe, was du willst. Und was Jesus dann sagt, anschließend an diese Aussagen im Vaterunser-Gebet, dass dein und mein Gebet ist. Jesus sagt, so sollt ihr beten. Und ich möchte schon noch betonen, in der Bergpredigt redet Jesus zu dir und zu mir. Es ist nicht irgend so ein Text, den ich so lesen kann und sagen, ah, oh, interessant, ah, hat Tiefe der Satz und ah, oh, wow, das ist... Da redet Jesus zu dir und zu mir. Und was mache ich mit den Worten, die Jesus zu mir spricht? Haben sie Bedeutung oder sind es Optionen, Möglichkeiten? Und dann rundet Jesus dieses Kapitel in diesem Vers 33 zusammen, wenn er sagt, suche zuerst nach dem Reiche deines Herrn und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kannst du die übrigen Dinge ganz gut Gott überlassen. Ein Bauer trägt seinen Sack voll Weizen nach Hause. Er freut sich über die ertragreiche Ernte. Da begegnet ihm Gott und bittet ihn, schenk mir deinen Weizen. Der Bauer öffnet den Sack, gibt eine Handvoll an Gott und verschließt den Sack. Da verwandelt Gott den Weizen in Gold und gibt dem Bauern seine Handvoll zurück. Da ärgert sich der Bauer, dass er Gott nicht den ganzen Sack gegeben hat. Gleichen wir nicht oft diesem Bauer? Wir geben Gott schon ein klein wenig unserer Zeit, ein klein wenig unseres Geldes, ein klein wenig unserer Energie. Und er sagt eigentlich, gib mir alles. Gib mir dein Leben, deine Zeit. Ich hoffe, ich kann es noch etwas besser ausführen. Was ist Lebensglück? Wo suche ich, wo suchst du als Gotteskind das Glück deines Lebens? Was ist dir, was ist mir wichtig, was sind unsere Prioritäten? Ist es mein höchstes Anliegen, Jesus zu lieben, Gott zu dienen, ein engagiertes Leben als Christ zu führen? Oder überwiegt der Wunsch nach einem erfolgreichen, säkulären Leben? Anteil zu haben an den vielfältigen Angeboten unserer Gesellschaft. Eine hohe Ausbildung, eine hohe Stellung in der Wirtschaft. Ein abenteuerliches Leben. Die Welt erobern, ein Hobby auskosten, sich in der Kunst und Musik verlieren. Kurz mein Traumleben. Ehrlich gesagt muss ich zu meiner Schande sagen, als ich jung war, war ich zwar auch Christ, aber eigentlich wollte ich insbesondere Karriere machen und etwas werden vor den Menschen, etwas sein. Obschon ich Christ war. Ich fand den Satz gut, suche zuerst nach dem Reich und deinen Sinn. Aber man kann ja nicht überfromm sein. Wir sind ja auf der Welt und wir haben Aufgaben und Verpflichtungen und müssen Geld verdienen. Und jedenfalls habe ich Gott damals noch nicht diesen ersten Platz in meinem Leben eingeräumt. Nun, lass es mich so sagen, alles darf seinen Platz haben, aber nichts in unserem Leben darf den Platz von Gott einnehmen. Wenn etwas wichtiger wird, bedeutungsvoller als Gott, wenn du etwas über Gottes Wille stellst, dann verstoßen wir eigentlich gegen das Wort Gottes. Gott beansprucht im Leben seiner Kinder, er beansprucht den ersten Platz. Den ersten Platz. Das sagt Gott. Christian, ich will in deinem Leben den ersten Platz haben. Und er sagt es nicht nur mir, er sagt es uns allen, die wir ihn kennen und seine Kinder sind. Ich will die Nummer eins sein in deinem Leben. Im ersten Gebot ist fast das längste Gebot, sagt Gott seinem Volk so ausdrücklich, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Keine anderen Götter neben mir. Gott will die Nummer eins sein in unserem Leben. Das sehen wir ein Stück weit bei den Jüngern, die Jesus rief. Er rief diese 12 in seine Nachfolge, ihnen, denen er diese Predigt in Matthäus 5-7 gehalten hat. Er rief sie aus der Gesellschaft, aus der Familie, aus dem Leben, aus dem Beruf, aus ihrer Örtlichkeit und sagte, folge mir nach. Und ich staune immer noch, wie diese Männer den Mut hatten, alles zu verlassen. Oder im Alten Testament, als Elisa berufen wird, der tötet ein Joch Stiere, zerbrennt das Joch, mit dem er den Acker bearbeitet hat und folgt dem Elia nach. Was für eine Radikalität. Das Arbeitsgerät geschlachtet, gegessen, das Arbeitsgerät verbrannt und dann Jesus oder damals noch dem Elia nachgefolgt. Und so taten es die Jünger. Jesus rief sie ohne Garantie auf Versorgung, ohne Garantie, dass es ihnen gut gehen würde. Aber sie spürten, wenn dieser Jesus ruft, das ist etwas Außergewöhnliches. Dieser Jesus ist nicht so einer, der so sagt, ich brauche ein paar Fans, die mit mir die Welt auf den Kopf stellen. Sondern sie spürten, dieser Jesus, das ist viel mehr. Das ist der Sohn Gottes. Das ist der Messias, der Verheißene. Er, mein Leben ihm anvertrauen. Es kann mir nichts Besseres passieren. Ganz kurz ein Abriss über einige Leben von Persönlichkeiten in der Bibel, die dieses All-in, alles für Gott gelebt haben. Abraham ist ja das Glaubensbeispiel schlechthin. Und ich wünsche dir und mir, dass Abraham wirklich unser Glaubensvorbild ist. Was er tat, ist ganz außergewöhnlich natürlich. Gott sagt, verlasse Haus und Hof, deine Familie, was dir vertraut ist, und mache dich auf, wohin ich dir zeigen werde. Wenn heute das jemand tun würde, würden wir sagen, extrem, übersteuert, religiöser Fanatiker, unbelehrbarer Optimist. Weißt du, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gehen wir auch Risiken ein. Ich sage nicht, wir müssen leben wie Abraham oder wie die Jünger Jesu. Aber Christen gehen Risiken ein. Sie leben nicht mehr ihr eigenes Leben. Und er wandert 1600, 1800 Kilometer bis nach Kanaan. Ohne zu wissen, wohin. Gott sagt, ich werde dir schon sagen, wenn du am Ziel angekommen bist. Er wird ja der Vater aller Glaubenden genannt, auch im Neuen Testament. Paulus zitiert ihn ebenfalls. Und dann bittet Gott noch, und das wage ich oft gar nicht auszusprechen, Gott sagt Abraham, nachdem er Jahrzehnte auf einen Sohn gewartet hat, und als er um die 20 Jahre ist, dieser Sohn, sagt Gott, das war das Herz von Abraham, sein Sohn Isaac. Und dann sagt Gott, ich will wissen, ob ich die Nummer eins in deinem Leben bin. Gib mir deinen Sohn zurück. Gott hat ihn ihm gegeben. Das heißt, am anderen Morgen packte Abraham Feuerholz, Messer, seinen Sohn, einen Knecht und einen Esel, der das Ganze trug, und machte sich auf den Berg Moria. Was muss das für eine Nacht gewesen sein? Was für eine Herausforderung, Herr, das kannst du nicht verlangen von mir. Ich habe mich schon so oft exponiert, aber das geht einfach nicht. Aber Abraham, er weiß, Gott hat zu mir gesprochen. Das ist noch eine wichtige Voraussetzung. Und er macht sich auf den Weg. Und er geht mit seinem Sohn, blutenden Herzens, kann man sagen. Ich will nicht viel davon erzählen. Als sie auf diesem Berg Moria, dem Tempelberg, dem Ort, wo heute diese die Omar-Moschee steht, und man sagt, dort war früher der Tempel. Dort richtet er einen Altar auf und legt seinen Sohn, einen 20-jährigen jungen Mann, auf den Altar. Und im letzten Augenblick, Gott ging bis zum Äußersten, sagt Gott, halt! Oder der Engel Gottes, halt! Jetzt weiß ich, dass du mich mit ungeteiltem Herzen liebst. Es ist Gott wichtig, dass wir ihn mit ungeteiltem Herzen lieben. Ich spüre immer wieder, wie mein Herz in Gefahr ist, sich aufzuteilen, dass ich einige Dinge liebe und Gott auch noch liebe. Aber Gott will mit ungeteiltem Herzen geliebt werden. Von Abraham sagt dann der Schreiber des Hebräerbriefs, denn er wartet ja auf die Stadt mit festen Grundmauern, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. Abraham krallte sich nicht in diesem irdischen Leben fest, sondern er wusste, mein Ziel ist nicht hier auf der Erde. Ich muss mir kein Reich bauen. Und als es diesen Streit gab zwischen den Knechten von Lot und den Knechten von Abraham, sagte Abraham, ja, das hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt, Lot, du bist jünger, du bist mein Neffe, ich bin hier der Chef auf dem Platz, ich sage, was ich will, und du gehst, dass wir nicht mehr Streit miteinander haben. Und Abraham, dieser Vater Abraham, sagt, Lot, mein Neffe, sag, was du willst. Lies aus das Terrain, das dir gefällt. Dann, wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. Wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Und Lot, er ist nicht verlegen. Jung, dynamisch, er weiß, was gut ist und was Gutes Gras ist für seine Herren. Er sagt, dort unten, diese Talmatten, die liebe ich so sehr. Abraham sagt, geh, nimm dieses Land ein. Und er bleibt auf dem steinigen Hochland, wo das Futter für seine Rinder und seine Tiere sehr kümmerlich wächst. Wisst ihr, wenn ich das Leben dieses Abraham betrachte, dann werde ich still, nachdenklich und vielleicht muss ich mich sogar schämen. Muss beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, es ist dringend, auf der Kanzel zu stehen, sage ich immer, und zu sagen, was man sollte. Es ist eine ganz andere Herausforderung, zu tun, was Gottes Wort sagt, ganz persönlich an sich anzuwenden. Im Neuen Testament einige kurze Beispiele. Jesus rühmt einen römischen Hauptmann, weil der ihm aufs Wort vertraut. Ein Knecht ist krank und dieser Hauptmann lässt Jesus rufen. Und als Jesus kommt, sagt er: Jesus, du brauchst nicht in mein Haus kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und Jesus ist betroffen. Er sagt, ich habe unter meinem Volk selten solchen Glauben gefunden. Du musst gar nicht in mein Haus kommen. Ich weiß, du bist Gottes Sohn. Und wenn du redest, dann geschieht es. Und zur selben Stunde wurde dieser Knecht des römischen Hauptmanns gesund. Leute, die diese verschwenderische Liebe für Jesus hatten, nicht berechnend waren. Ich denke an diese Witwe, die am Opferstock vorbeilief und Jesus, er war nicht verlegen und er schaut, wie die Leute da Opfer hinlegen, öffentlich. Und da kommen die Reichen und legen viel hin. Und dann kommt eine Witwe, ich weiß nicht, ob gebeugt oder alt oder hinten, und sie legt und denkt wahrscheinlich, ja, die werden denken von mir, 2 Kupfermünzen legt sie hin. Dann sagt Jesus, Jünger, komm zu mir, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Sie hat vom Lebensnotwendigen gegeben. Es wird ihr morgen im Portemonnaie fehlen. Sie wird kein Milch und kein Brot mehr kaufen können. Sie traut mir zu, dass ich sie versorge. Hut ab vor dieser Witwe. Jesus rühmt die Maria. Nicht seine Mutter, sondern die Maria, die Schwester von Lazarus, weil sie, als Jesus kommt, die Arbeit vergisst und sagt, wenn Jesus da ist, dann setze ich mich zu seinen Füßen und höre ihm zu. Jesu Worte sind mir so wichtig, da kann ich nichts mehr anderes machen. Und dann beschwert sich die tüchtige Schwester und ich gleiche ihr der tüchtigen Schwester und denke, der faule Sack soll aufstehen und mitarbeiten. Und Jesus sagt, Maria oder Martha, er weist sie zurecht, Martha, Maria hat das richtige Teil erwählt. Es soll ihr nicht weggenommen werden. Dieselbe Maria gießt später Nardenöl im Preis eines Jahressalärs. Zerschlägt dieses in dieses Glasgefäß gegossene Nardenöl, sehr kostbares Öl, zerschlägt es, unwiderruflich verloren, gießt es aus über die Füße von Jesus, weil sie so berührt ist von Jesus. Sagt, für ihn ist nichts zu teuer. Vielleicht war es ihre AV, ihre Altersvorsorge. Und sie sagt, sie salbt Jesu Füße mit diesem Öl und trocknet sie mit den Haaren ihres Hauptes. Das ist ja schon fast gar. Das ist ja schon fast gar. Ja, was will die Frau die Füße von Jesus da küssen? Das geht doch fast nicht. Wisst ihr, diese grenzenlose, unbeschwerte, opferwillige Liebe. Und Jesus sagt, was diese Frau getan hat, soll nicht von ihr genommen werden. Und er weist seine Jünger zurecht, die von Verschwendung reden und von unnützem Vergießen von Nardensalbe. Eine Prostituierte kommt und tut eigentlich dasselbe. Sie wurde von Jesus heil gemacht, wurde eine neue Persönlichkeit. Jesus heilt auch von jeder Sünde. Und sie hatte eine so große Liebe in ihrem Herzen. Und auch sie hatte ein Ölgefäß und kommt, als Jesus bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen ist, kommt und stürmt in dieses Haus, die Häuser waren offen, und gießt dieses Öl über die Füße von Jesus, weint, trocknet seine Füße mit ihren Tränen und auch das Öl. Und der Pharisäer, der denkt, wenn dieser Mann, der sich Jesus nennt und der Sohn Gottes sein will, wenn er wüsste, was diese Frau für einen Hintergrund hätte, dann hätte er das nicht zugelassen. Und dann sagt Jesus, du, ich kenne diese Frau. Weißt du, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Er nimmt diese Frau in Schutz. Ihre Schuld ist ihr vergeben. Dem Pharisäer antwortet Jesus mit dem Gleichnis von den beiden Schuldnern. Jesus lobt eine Frau von Tyrus. Ich denke, die Bibelkenner kennen die Geschichte. Jesus war im Norden, in Kanaan und nicht mehr im Heimatland Israel. Und er sagt, ich bin gekommen für die Juden. Und da kommt eine kananäische Frau und sagt, Herr, meine Tochter ist krank, ich brauche dich, sie wird sonst sterben. Und Jesus wendet ihr den Rücken zu. Das ist hart, wenn uns Jesus den Rücken zuwendet. Und die Frau akzeptiert das und sagt, Herr Jesus, komm, wenn du nicht kommst, dann wird meine Tochter sterben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen für die verlorenen Schafe Israels und nicht für die Kananiter. Ist es gut, das Brot der Kinder den Hunden vorzuwerfen? Und dann sagt diese kananäische Frau, Herr, es geht nicht um das Brot für deine Kinder. Es geht um die Brosamen, die vom Tisch des Herrn fallen. Wenn ich nur die Brosamen, die werden schon meine Tochter gesund machen. Und Jesus ist zutiefst betroffen von dieser Frau, die alles von Jesus erwartete. Und er sagt, geh, deine Tochter ist gesund. Wisst ihr, alle diese Beispiele haben ein gemeinsames, da könnte ich noch sagen, da war eine Gemeinde in Beröa und der Paulus, der rühmt diese Gemeinde in Beröa, weil sie Gottes Wort mit Freude aufgenommen haben, weil sie täglich darin gelesen haben, studiert haben. Stimmt es überein mit dem, was der Paulus gesagt hat? Es war das Alte Testament und der Paulus lobt die Beröaner, weil sie so tüchtige Bibelleute waren. Darum war Ueli in Beröa in der Bibelschule. Dort lernt man die Bibel lieb bekommen und die Bibel verkünden. Die Beröaner waren Vorbilder in der Liebe zum Wort. Täglich haben sie darin studiert. Studierst du in der Bibel? Liest du täglich Wort Gottes? Ist es dir eine Freude? Mir ist es nicht immer eine Freude. Aber ich brauche es jeden Tag, weil Gottes Wort auferbaut und Gottes Wort in meinem Leben die Liebe zu Jesus erneuert. Und ich spüre es, wenn ich nicht die Bibel lese und wenn ich den Gottesdienst vernachlässige, dann werde ich langsam kalt, überheblich, sage, es geht auch alles ohne. Und mein Herz wird kalt und kälter und ich entferne mich mehr und mehr von Jesus und von Gott. Alle diese Beispiele haben ein gemeinsames Merkmal. Nicht berechnende, aber fast naive und arglose, einfältige Liebe zu Jesus, kindliche Nachfolge. Und jetzt sagt Jesus in der Ölbergpredigt, Matthäus 24, dass diese unbefangene Liebe, diese Bereitschaft, alles für ihn zu geben, in den letzten Tagen in vielen Menschen erkarten wird. Andere Prioritäten, andere Wichtigkeiten. Man ist irgendwie unzufrieden, wendet sich von Gott ab, Wünsche wurden nicht erfüllt, Gebete nicht beantwortet. Wenn es heißt, suche zuerst nach dem Reiche deines Herrn und nach seiner Gerechtigkeit, diese hundertprozentige, das Vertrauen in Jesus. Herr Jesus, wenn ich dir vertraue, dann kann ich das Sorgen um meine Gesundheit, um mein Alter, um meine Kinder, um meine Kindeskinder, um meine Gebrechlichkeit, um meinen Mangel, um meine Ignoranz, um meine Naivität, dann kann ich das vergessen. Suche zuerst nach Gott und nach seinem Reich. Wir als Christen sollten auffallen dadurch, dass wir uns keine Sorgen machen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass gerade wir Christen uns am meisten Sorge machen. Dass Menschen in der Welt fröhlich und befreit in den Tag leben und sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und wir Christen uns grämen und abmühen, wie soll das werden und wie wird das herauskommen. Und jetzt sagt Jesus, hallo mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, suche mich, mein Reich. Und ich werde das, was du brauchst, ich werde es dir geben. Mach dir keine Sorgen. Wenn die Zeit kommt, dass du von dieser Erde gehen musst, werde ich dich nehmen und zu mir. Du wirst Fülle haben bei mir, unbeschreibliche Fülle. Kralle dich nicht in diese Erde, als ob du hier ewig leben müsstest. Geh befreit, beschwingt als Gotteskind durch dieses Leben. Nicht beladen mit Sorge und Mühe. Und ja, manchmal ärgere ich mich, wenn ich die Gespräche von Gotteskindern anhöre, wie die Krankheitsgeschichten auch erzählt werden und die Herausforderungen und alle diese Schwierigkeiten und von dem, was Jesus tut, man überhaupt nichts hört. Langsam muss ich mich beeilen. Wow, schon überschritten. Das kommt nicht gut. Aber ich werde mich bemühen, noch in der Toleranz zu bleiben. Salomo hatte einen guten Start. Gott hat ihm gesagt, du hast einen Wunsch, sprich ihn aus. Es war der Sohn von David. Und Salomo noch jung und unerfahren, doch schon 40 Jahre alt, nicht mehr ganz jung. Dieser Salomo, er sagt, wie soll ich dieses Volk leiten? Dieses große Volk, dieses starke Volk, dieses vielfältige Volk Israel, das mein Vater während 40 Jahren geleitet hat. Ich bin überfordert, als König diesem Volk vorzustehen. Gib mir Weisheit, ein bescheidenes Herz, dass ich auf dich höre und regiere, wie du willst, dass ich regiere. Gott ist so betroffen von diesem jungen Mann und sagt, weil du so demütig um Weisheit bittest, ein guter König zu sein, und nicht um Reichtum und langes Leben, um endlose Gesundheit, um Abenteuer, um Welteroberung. Will ich alles andere beifügen. Traurig, das Ende von Salomo ist bestürzend, ist beängstigend. Wenn Gott nicht ein gnädiger Gott ist, ich weiß nicht, ob wir, wenn wir dann auch auf dem Wege bleiben, Salomo einmal sehen werden im Himmel. Er hat dann über alle Stränge geschlagen, was Sexualität betrifft, was Ehe betrifft, was Konkubinen betrifft, was Reichtum und Macht und Arroganz betrifft, hat er über alle Stränge geschlagen. Am Schluss musste Gott sagen, mein Herz hat keinen Gefallen mehr an Salomo. Gut gestartet, schlecht aufgehört. Und das ist die Gefahr von uns allen. Einen guten Start hinlegen, begeistert sein von Jesus. Die ersten Jahre, wenn ich noch ein Nobody bin, wenn ich in der Lehre bin, in der Ausbildung bin, da habe ich noch alle Freizeit in das Reich Gottes investiert. Und als ich dann langsam die Erfolgsleiter im Bor geklettert bin und langsam in den Augen von Menschen einen gewissen Status hatte, ja dann, Gott tut mir leid, ich muss jetzt geschäftlich und jetzt muss ich in dieser Sache und ja, ich würde zwar gerne in den Gottesdienst, aber ich muss jetzt mit dem Flugzeug irgendwo nach Tokio fliegen zu einem Gespräch und ja, am Schluss kaum mehr Zeit für Gottesdienst, kaum mehr Zeit für stille Zeit, kaum mehr Zeit, um Gott seinen Platz in meinem Leben einzugeben. Weißt du, auch viele Christen sind bereit, dass sie nicht Gott ihr Leben geben, sondern dem Mammon und der Wirtschaft ihr Leben opfern und nicht bereit sind, in dieser totalen All-in-Hingabe zu leben. Gott hat mich dann heruntergeholt. Und ich ging dann nach England, um tüchtiger zu werden und habe dann gedacht, ich kombiniere das gerade mit der Bibelschule. Dann habe ich Tüchtigkeit in der Sprache und Tüchtigkeit auch im Beruf, die englische Sprache. Und dort hat Gott mich gerufen und sagt, Christian, bist du bereit, mir nachzufolgen? Und in der Bibelschule, da verspricht man Gott dutzende Male, mein ganzes Leben gehört dir. bis man dann nicht mehr in der Bibelschule ist und wieder zu Hause in die Realität ankommt und dann wieder alles anders ist, habe ich Gott versprochen. Und dann hat es 3 Monate später ein Pastor aus der Schweiz angerufen. Ich wollte zurück in den Beruf, tüchtig sein. Und dieser Pastor sagt, wir brauchen einen Kinder- und Teenager-Mitarbeiter. Und ich hatte keine Ausrede. Ich hatte Gott gesagt, wenn du willst, dann komme ich. Keine Ausrede. Und dann bin ich gegangen. Ich habe meinen Salär mehr als halbiert. Ich lebte so, es reichte gerade für Essen und Trinken und Kleidung. Autofahren war schon fast ein Luxus über Jahre. Aber wisst ihr, Gott ist treu. Suche zuerst nach Gott und seinem Reich. All in. Wenn du das tust, dann sagt Gott, keine Sorge um Essen und Trinken, keine Sorge um Familie, keine Sorge. Gott will nicht, dass wir Faulpelze werden. Wir sollen arbeiten, wir sollen tüchtig sein, wir sollen den Lohn verdienen, wir sollen tun, was wir können, aber wir sollen uns keine Sorgen machen. Unsere Mühe und unser Bestreben soll Gott und seinem Reich gelten. Jetzt habe ich einen Drittel der Predigt gehalten und komme zum Schluss. Ueli, vergibst du mir? Einmal hat mir jemand nicht vergeben. Einmal wollte mich jemand in dieser Gemeinde von der Kanzel holen, weil ich überbordet hatte. Ich war fast erschlagen. Damals habe ich naiv reagiert. Heute würde ich anders reagieren. Wisst ihr, das Leben mit Jesus ist kein Easygoing. Es ist nicht ein mit Flügeln über die Schwierigkeiten und von Erfolg zu Erfolg und von Beförderung zu Beförderung. Das ist es nicht, hat Jesus nie versprochen. Er hat gesagt, ihr, meine Jünger, ihr lebt wie Schafe unter Wölfen. Das ist lebensgefährlich. Christsein ist mit Gefahren verbunden. Bin ich bereit, ein Schaf unter Wölfen zu sein? Die Wölfe, die fressen, die nehmen, die schlachten, die Schafe. Viel zurückhaltender. Meine Natur ist eher ein Wolf als ein Schaf. Und ich musste lernen, ein Schaf zu werden. Und auch heute misslingt es mir manchmal. Jesus sagt, ihr werdet ungerecht behandelt werden als meine Nachfolger. Ihr werdet geschlachtet werden. Ihr werdet geopfert werden. Und die Leute werden noch klatschen, wenn sie den Christen Böses antun. Das sagt Jesus seinen Kindern. In Psalm 23 sagt er, in den dunklen Tälern des Lebens bin ich bei dir. Ich verlasse dich nicht. Ich bin bei dir in den dunklen Tälern. Mache dir keine Sorge. In Krankheit, in einer Krebserkrankung, in einer aussichtslosen Situation, mach dir keine Sorgen. Vertrau Jesus. Tu, was du kannst, aber sorge dich nicht. Gerade in den Schwierigkeiten bewährt sich der Glaube. Dort kannst du Gott zeigen, wie sehr du ihn liebst. Ein bekannter Pastor hat gesagt, es ist empfehlenswert, dieses Leben nur als Reise zum Himmel zu betrachten. Wir sind Pilger. Wir sind auf der Durchreise. Wir richten uns hier nicht ein für die Ewigkeit. Wir sollen des Lebensreise als Reise zum Himmel betrachten, der wir alle anderen Angelegenheiten des Lebens unterordnen. Warum sollten wir uns um etwas abmühen oder unser Herz an etwas hängen, das nicht unserem eigentlichen Ziel entspricht und uns nicht wirklich glücklich macht? Wir sind Pilger auf dieser Erde, auf der Durchreise. Das Beste wartet auf uns. Das verlieren wir nicht aus den Augen. Wisst ihr, die erste Liebe ist nicht spektakulär, ist keine Hochzeitsparty, kein Seenachtsfest, kein irgendwie ein Jubelwochenende. Die erste Liebe ist, Herr, ich höre auf dein Wort. Ich freue mich an der Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern. Täglich sitze ich zu deinen Füßen und lese dein Wort. Und durch dein Wort nährst du meinen Glauben und machst mich tüchtig, in den Schwierigkeiten des Lebens als Christ dazustehen. Ob ich nun geschlagen werde, oder ob ich gelobt werde. Ich wünsche dir diese Intimität mit Jesus, diese Nähe mit dem Gottessohn und dass du wahrnimmst, wie dein Leben eine Ausstrahlung hat eines Gotteskindes, an dem Jesus sich freut. Sei reich gesegnet, wir stehen auf, Uli kommt und betet mit uns und wir den Gottesdienst zum Ende bringen und Verzeihung für das Übertreten. Aber ich bin ja erkältet und dann ist man nicht so berechenbar.